Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, ich habe Ihnen heute zwei Geschichten mitgebracht. Die erste Geschichte handelt von einem kleinen, aber erfolgreichen Unternehmen, das im Sozial- und Gesundheitswesen tätig ist. Ein junger, dynamischer Chef steht diesem Betrieb vor. Und dieser junge Mann hat seine engsten Mitarbeiter zu einem Arbeitsfrühstück eingeladen. Auf einer Terrasse am See ist alles vorbereitet für dieses Treffen. Der Chef war einige Zeit verreist und möchte nun das weitere Vorgehen und die Geschäftsplanung mit seinen Mitarbeitern besprechen. Im Laufe des Treffens spricht er Herrn Simon an und macht dem Herrn Simon Vorhaltungen. Herr Simon, ich bin von Ihnen sehr enttäuscht. So kommt er gleich zur Sache. Als Sie bei mir anfingen, Sie erinnern sich, ich habe Sie geholt aus einem ganz anderen Arbeitsgebiet. Da waren Sie mit Freude und Eifer dabei. Ich hatte Größeres mit Ihnen vor. Sie sollten einmal mein Stellvertreter werden. Doch im entscheidenden Augenblick haben Sie ganz und gar versagt. Als die Konkurrenz anfing, mich anzufeinden, mich anklagte und sogar vors Gericht brachte, da haben Sie, als Sie gefragt wurden, ob Sie für mich gearbeitet haben, das rundraus geleugnet. Gewiss, die anderen waren auch nicht viel mutiger. Doch von Ihnen habe ich das überhaupt nicht erwartet. Ich habe nicht erwartet, dass Sie so feige sind. Ich muss sagen, Herr Simon, das hat mich sehr getroffen. Wie soll ich da je wieder zu Ihnen Vertrauen haben können? Herr Simon, es ist besser, wir trennen uns. Vielleicht finden Sie ja in Ihrer alten Branche wieder eine Anstellung. Unsere Zusammenarbeit ist ab heute Morgen beendet. Guten Morgen. Wie es mit Herrn Simon weitergegangen ist, wissen wir nicht. Dieses kleine Unternehmen, für das er einmal gearbeitet hatte, expandierte in den nächsten Jahren durch alle Widrigkeiten hindurch. Und doch, eines Tages ging es in die Pleite. Woran mag das wohl gelegen haben? Ob es vielleicht am Umgangston des Chefs mit seinen Mitarbeitern gelegen hat? Von einem anderen Unternehmen handelt die zweite Geschichte. Sie ist wahr und historisch belegt. Wir finden sie im Johannesevangelium im 21. Kapitel, die Verse 15 bis 19. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber als diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich von allein und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Herr, segne unser Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, der heutige Sonntag zum guten Hirten trägt den lateinischen Namen Misericordias Domini. So haben wir zu Anfang gehört. Die Barmherzigkeit des Herrn. Von der Barmherzigkeit des Herrn redet unser Text. Und zwar in deutlicher Sprache. In sehr feinfühliger Weise wird hier veranschaulicht, wie Jesus mit Menschen umgeht. Mit Menschen, die Irrwege gegangen sind und die versagt haben. Hier erweist er sich als der gute Hirte für die Seinen. Das kann beschämen und auch ermutigen zugleich, wenn wir darauf blicken, wie Glieder in der christlichen Gemeinde miteinander umgehen. Hast du mich lieb? Es ist die erste persönliche Begegnung Jesu mit Petrus nach den dramatischen Geschehnissen um Kreuzigung und Auferstehung. Die durch mancherlei Nachrichten irritierten Jünger und Jüngerinnen Jesu, sie waren ernüchtert und traurig in ihre galiläischen Dörfer zurückgekehrt. Teils in ihren alten Beruf, in die Häuser und hin und her gerissen zwischen maßloser Enttäuschung und hoffnungsvoller Erwartung. Wir können uns gut vorstellen, welche Empfindungen und Gedanken wohl Petrus immer wieder durch das Herz und durch den Kopf gegangen sein mögen. Er, der das so selbstsicher den Mund voll genommen hatte und dann so kläglich versagte. Der erst noch mutig mit dem Schwert reinschlug und dann so schnell zum Leugnen bereit war. Jesus nimmt Petrus zur Seite. Er will ihn nicht vor den anderen bloßstellen. Seelsorge gehört nicht in die Öffentlichkeit. Sie ist ein ganz persönliches Geschehen. Jesus spricht seinen Jünger ganz persönlich an, mit seinem Namen. Simon, des Johannes Sohn. So, unter diesem Namen war er zu Jesus gekommen. Es fällt auf, dass der geläufige Ehrenname Petrus nicht genannt wird. Ob das nur zufällig ist? Schließlich meint dieser Name den Fels. Den Fels, auf dem Jesus seine Gemeinde gründen wollte. Und dieser Fels zerbröckelte bei seiner ersten Bewährung. Simon. Also ganz zurückgeworden auf jenen Tag, da am See Tiberias alles anfing, als aus dem Fischer Simon ein Menschenfischer werden sollte. Und dann dreimal die entscheidende Frage: Hast du mich lieb? Keine Vorhaltung, kein Schimpfen, keine Abrechnung, keine Rache. Kein einziges böses Wort. Nur die einfache Frage: Hast du mich lieb? Und das dreimal. Unwillkürlich muss Simon an jene Nacht erinnert worden sein, in der er den Herrn dreimal verleugnete. Wir erinnern uns, dreimal krähte der Hahn. Allein die dreimalige Wiederholung der Frage hat ihre Wirkung erzielt. Das ist Seelsorge. Simon Petrus wird ganz von selbst kleinlaut und demütig. Sein Ja der Liebe kommt nicht mehr aus sich überschätzender Selbstüberhebung, nicht mehr aus dem Brustton der selbstsicheren Überzeugung und des jugendlichen Schwungs. Er überlässt es ganz demütig Jesus. die Echtheit seiner Liebe einzuschätzen. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Simon versteht die Zuwendung und Vergebung in Jesu Frage und kann dies nur ganz dankbar annehmen. Weide meine Schafe. In dem Demütigen, du weißt, dass ich dich lieb habe, das Petrus ausspricht, ist unausgesprochen das ganze Reuebekenntnis beinhaltet. Voraussetzung für den Empfang der Vergebung. Die Haltung des Herzens ist mehr als große Worte eines Sündenbekenntnisses. Gerade auf diese Haltung kommt es an. Ein demütiges Herz. Auch Jesus macht keine großen Worte. Da heißt es nicht, wie so oft gern angewandt, nun gut, lassen wir was wahr, reden wir nicht mehr darüber, schwamm drüber. Wir kennen das, diese Redenarten. Und das, wissen genau, dass hinter diesen Worten oft ein bitterer Beigeschmack bleibt. Man akzeptiert praktisch einen Waffenstillstand, macht aber künftig einen Bogen um den anderen. Mit dem will man nichts mehr zu tun haben. So nicht bei Jesus. Seine Vergebung ist echt und gültig. Er trägt nicht nach. Vergebung bedeutet bei Jesus, ein neuer Anfang ist möglich. Petrus darf neu anfangen und kann aufatmen. Wie bei der ersten Begegnung am See Tiberias, als er Simon zum Menschenfischer berief, erteilte ihm den dreifachen Auftrag, weide meine Lämmer und weide meine Schafe. Mit anderen Worten, vielleicht heute ein wenig besser verständlich, kümmere dich um meine Gemeinde. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Unausgesprochen wird dem Simon damit der Ehrenname Petrus zurückgegeben. Ob da viel hineininterpretiert wird, wenn der feine Unterschied zwischen Lämmern und Schafen bedacht wird? Das könnte doch heißen, alle Generationen sind im Blick, besonders auch die Fürsorge um die Lämmer, um die junge Generation, um die Kleinen. In der Nachfolge des guten Hirten Jesu wird Simon Petrus die Hirtenaufgabe übertragen. Diese Textstelle hat der Leitungsstruktur der Kirche Gestalt verliehen. Als Hirte ist Petrus Nachfolger Jesu. Aber was für ein Hirte? Mit welcher Vergangenheit? Jesus sorgt für seine Gemeinde nicht durch unfehlbare Menschen, sondern durch fehlbare. Menschen, die ihre Autorität allein aus der Gnade ihres Herrn empfangen. Ist das nicht etwas ungemein Ermutigendes für alle, die in der Gemeinde ein Leitungs- und Fürsorgeamt haben? Für Erzieherinnen im Kindergarten ebenso wie für Mitglieder des Presbyteriums. Und andere Mitarbeiter, die in der Gemeinde mitwirken. Im Dienst der Gemeinde können nicht nur vollkommene Christen tätig sein, ohne Fehler und Tadel. Da werden alle gebraucht. Alle, die sich vom Herrn der Kirche in Dienst nehmen lassen. Für Christus gibt es nur eine Grundqualität. Die Antwort, die ehrliche Antwort auf seine entscheidende Frage, hast du mich lieb? Und die Bereitschaft, sich für die Sache Jesu in Dienst nehmen zu lassen. Ja, wenn wir hineinschauen in unsere Kirchen und Gemeinden, manchmal würden wir uns für unsere Kirche wünschen, dass ihren Mitarbeitern neben aller fachlicher Qualifikation die Christusliebe in ihrem Tun abzuspüren ist. wenn wir schon immer gern von Alleinstellungsmerkmalen modern reden in unseren Gemeinden und in der Kirche. Und wenn wir Profil zeigen wollen, dann ist es dies. Die Liebe zu Jesus, die Liebe Christi dringt uns, so hat es der Apostel gesagt. Und so gilt es für uns, wenn wir lebendige Gemeinde praktizieren wollen und Ausstrahlung haben wollen. Wir sind gerufen in der Frage, hast du mich lieb? Das ist die Kernfrage für jeden Christenmenschen. Hast du deinen Herrn lieb? Und wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann wird er dich einsetzen. Dann wird er dich brauchen und wird dir Mut machen, für ihn tätig zu sein. Und durch alles Versagen hindurch dürfen wir immer wieder neu anfangen. So wie Simon Petrus. Und führen, wohin du nicht willst. Ein ernstes Wort. Der Lebensaufgabe des Petrus waren keine goldenen Illusionen versprochen. Er hat nicht gesagt bekommen, ich stelle dir einen Dienstwagen und Reisekosten kannst du abrechnen, wenn du aus Jerusalem rausgehst. Und wenn du Krach hast mit den anderen, kommst du zu mir, dann bügeln wir das glatt. Nein, in der Verantwortung der Christusnachfolge werden Leid und Verfolgung nicht ausbleiben. Wir wissen das aus der Kirchengeschichte. Und wissen auch aus der Biografie des Petrus. Er musste viel leiden und einen steinigen Weg gehen. Da waren Richtungsstreitigkeiten zwischen Juden und Heidenchristen. Da gab es Tage im Gefängnis und schließlich der Märtyrertod in Rom, in der Christenverfolgung im Jahr 64. Es rankt sich viele Geschichten um den Petrus. Ist er nun wirklich der Bischof von Rom? Ist seine Nachfolge bis heute durchgängig? Entscheidend bleibt, wer auch immer Bischof von Rom ist oder sonst wo Bischof ist oder sonst wo am Leib Christi ein Amt hat, einen Dienst tut. Die entscheidende Frage ist auch heute, hast du mich lieb? Ja, und Petrus? Doch trotz solcher schwersten Herausforderungen hat Petrus aus jener Begegnung am See für sein Leben gelernt. Kein Sichdrücken, keine Verleugnung, sondern Leidensbereitschaft und Standhaftigkeit, treu bis zum Ende. Helmut Gollwitzer, ein Berliner Theologe, hat in den Jahren nach dem letzten Krieg sein berühmtes Buch unter dem Titel geschrieben, und führen, wohin du nicht willst. Er wollte nicht nach Sibirien. Er war ordinierter Pfarrer und war zum Militärdienst gerufen worden und war mit in die Gefangenschaft geraten und jahrelang in Sibirien in Gefangenschaft. Da wollte er nicht hin. Aber er hat erkannt, mein Herr will mich da gebrauchen. Und er hat damit deutlich gemacht, dass die Erfahrungen des Petrus über die Jahrtausende hinweg in der Christenheit immer wieder gemacht werden. Christsein, das standhaft ist, kann in Leid und Bedrängnis führen, auch heute, auch wenn es nicht gleich der Märtyrertod zu sein braucht. Spott und Hohn haben wir zu ertragen. Wenn wir hier sonntags morgens beieinander sind, herzlich verbunden unter uns und mit unserem Herrn, dann soll uns das zur Stärkung dienen, damit wir ab morgen in der Wildbahn wieder zurecht können und getrost unseren Weg gehen können, den der Herr uns führt. Und wir sind dankbar, dass uns heute solche Erfahrungen in Europa weithin erspart bleiben. Aber wir fragen auch, ob Kirche nicht gerade deshalb in der Gefahr ist, ihre Kraft zu verlieren. Vielleicht arrangieren wir uns zu schnell mit der Politik, mit der Sozialpolitik, mit den Finanzen, mit was auch immer. Die leidende Kirche hat zu allen Zeiten Respekt erfahren, zuweilen Bewunderung und manchmal sogar neue Anziehungskraft. Es gibt eine Begebenheit, die schildert ein russischer Christ, der in den schlimmen Jahren zu Stalins Zeiten und danach um seines Glaubens willen im Gefängnis saß und gelitten hat, wie viele, viele andere hundert auch. Und ein Mann aus der Innenpolitik Russlands an führender Stelle hat dann herausgefunden, wenn wir einen Christen, einen überzeugten Christen einsperren, auf 10, 15 Jahre, wie lange auch immer, wenn der rauskommt, kommen drei andere mit raus. Christen wirken, wo sie sind, auch im tiefsten Elend. Das Beispiel in Russland spricht dafür. Da hat sich jemand seiner Mitgefangenen angenommen, hat gelebt, was ihm aufgetragen war. Und sie sind den gleichen Weg gegangen wie er, sind Nachfolger Jesu geworden. Eine unangefochtene Kirche wird leicht uninteressant und langweilig. Ihr Schwung erlahmt und ihr missionarisches Engagement verkümmert. In der Zeit der Christenverfolgung wurde anschaulich, was in dem Satz zusammengefasst wurde. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Gemeinde im dunklen Tal lernt wieder neu, den Hirtendienst ihres Herrn zu schätzen. Ein Leben, das sich von Gott führen lässt, in der Nachfolge Jesu, das lobt mit all seinem Tun den Schöpfer. In den Gemeindeerfahrungen sind die Erfahrungen der einzelnen Gemeindeglieder eingebunden. Wir können uns deshalb in das Gebet bergen, das der alttestamentliche Psalm formuliert hat, den wir zu Anfang gesprochen haben. Sprechen wir ein Miteinander noch einmal. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Amen.